Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört in diese erste Folge im neuen Jahr und gleichzeitig die erste Folge der mittlerweile schon sechsten Staffel dieses kleinen Podcasts. Ich freue mich auf das Jahr mit euch und mit vielen neuen Podcast-Gästen. Nicht nur der Weg zur Hölle, auch der Januar eines jeden Jahres ist ja bei vielen mit guten Vorsätzen gepflastert, also mit dem Wunsch, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen, vielleicht irgendwohin neue Wege zu gehen. Für viele gehört im Januar auch dazu, beim Thema Alkoholgenuss kürzer zu treten oder vielleicht was ganz Neues auszuprobieren, nach den vielen Trinkgelegenheiten der Weihnachtszeit vielleicht mal eine bewusste Auszeit zu nehmen. Nicht nur, aber auch deswegen habe ich mich zum Jahresanfang eingeladen bei einer Gästin, die für achtsames oder bewusstes Trinken steht. Denn auf diesem Konzept hat sie ihr Geschäft aufgebaut, den Mindful Drinking Club in Berlin-Prenzlauer Berg, wo wir heute auch aufnehmen. Ein Concept Store und Online-Shop für alkoholfreie Alternativen. Mein heutiger Gast ist die Chefin des Mindful Drinking Clubs, die wunderbare Jennifer Kiesling. Jenny brennt dafür, möglichst vielen Menschen und auch Genussprofis wie Gastronomen die Vielfalt alkoholfreier Drinks näher zu bringen. Herzlich willkommen, liebe Jenny, bei Die letzte Flasche. Hat mich sehr gefreut, dass du für heute zugesagt hast.
Vielen Dank, lieber Clemens. Ich freue mich, dass du hier bist.
Wir sind noch ganz am Anfang dieses Jahres. Es ist schon einiges los, wenn man so in die Welt guckt. Da sollen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Aber mich würde natürlich interessieren, hast du und wenn ja, womit aufs neue Jahr angestoßen?
Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich aufs neue Jahr angestoßen, merke ich gerade. Ich habe... Ja, sehr unbewusst wahrscheinlich, weil ich jeden Tag so viele Sachen probiere. Ich warte aber noch, dass diese Woche jetzt dass ich mein komplettes Team einmal sehe auch, mit denen ich dann aufs neue Jahr anstoßen kann.
2025 war ja kein einfaches Jahr für die Gastronomie, fürs Genießen an sich und dafür Geld auszugeben. Das fiel dem einen oder anderen schwerer als früher. Wie war es denn bei dir? Wie war das Weihnachts- und jetzt auch Silvestergeschäft?
Wir haben Weihnachten und Silvester als eine ganz tolle intensive Zeit erlebt, in der wir eben auch gemerkt haben, dass immer mehr Leute mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit alkoholfreie Getränke mitdenken für die Feiertage, für alle möglichen Weihnachtsfeiern, für den Jahreswechsel, für den Neujahrsbrunch und so weiter. Also, dass es da wirklich eine über die letzten Jahre viel größere Akzeptanz, ein viel größeres Interesse und eine ganz andere Normalität in großen Anführungszeichen schon zu geben scheint.
Entschuldige, und ist das auch so, dass das Weihnachtsgeschäft für dich auch so das wichtigste Geschäft im Jahr ist? Oder ist das bei dir, verteilt sich das ein bisschen anders?
Ich würde schon sagen, dass der Dezember und dann der Januar beide zugleich aus unterschiedlichen Gründen die stärksten Monate sind. Also im Weihnachtsgeschäft möchten sich viele Leute eben dann doch was Schönes gönnen, auch wenn es ein schwieriges Jahr war oder vielleicht gerade, weil es ein schwieriges Jahr war. Und im Januar sind einfach die Beweggründe bei vielen Leuten andere.
Ich versuche ja zwischen den Jahren mein Handy weniger in die Hand zu nehmen als sonst. Aber an Neujahr habe ich auf deinem Insta-Account einen Post entdeckt mit 5 Gründen, warum man nicht beim Dry January mitmachen sollte. Das hat mich erstmal natürlich überrascht von jemandem, der sich mit alkoholfreien Alternativen beschäftigt. Erklär mal bitte, warum nicht?
Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen den Dry January, das nur noch mal vorab. Aber ich glaube, dass es eine gute Menge an Gründen gibt, die dagegen sprechen, einen Dry January zu machen. Da ist zum einen sich so das selber beweisen, wenn ich den ganzen Monat keinen Alkohol trinke, dann kann ich auf keinen Fall ein Thema mit Alkohol haben. Und da gibt es so verschiedene Herangehensweisen, wo ich sagen würde, das ist eher kontraproduktiv oder das würde ich gerne auch ein bisschen kritischer sehen, weil sich jetzt einen Monat lang dem Alkohol abzuwenden, bedeutet halt dann nicht, dass man die restlichen 11 Monate einen Freifahrtschein hat, um sich dann eben weniger mit Bedacht voll zu kippen.
Hat es auch sowas damit zu tun, also dass du da eher kritisch zu bist? Man kann ja auch schon sagen, das ist sowas, was dann alle machen. Also, oder was man meint, das muss ich jetzt auch machen, weil es ja alle machen. Aber man steht vielleicht gar nicht oder ist vielleicht gar nicht im Moment in der Situation, dass man dafür schon bereit ist oder das machen möchte.
Ja, das nicht bereit sein, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das für viele Leute, gerade wenn sie mehr als durchschnittlich getrunken haben im Dezember, ein viel krasserer Bruch ist, im Januar zu sagen, und jetzt trinke ich aber gar nichts. Weil man sich ja dann schon vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch dran gewöhnt hat, dass man viel regelmäßiger Alkohol trinkt. Es ist viel normaler, dass man ja sich ständig auf den Glühwein trifft und so weiter. Und dann zu sagen, jetzt mache ich irgendwie so einen harten Cut, funktioniert halt für viele Leute auch einfach nicht. Und deswegen möchte ich das halt trotzdem auch ein bisschen eingeordneter sehen, als zu sagen, wir müssen jetzt alle Dry January machen. Das ist für ganz viele Leute ganz toll und das hat auch immer natürlich ganz viele positive Effekte auf die Gesundheit und so weiter. Aber es ist halt nicht für alle Leute geeignet. Es ist kein One Fits All und wir machen jetzt alle Dry January und dann geht es uns allen im Februar viel besser.
Vertiefen wir gleich weiter. Jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei die letzte Flasche. Da bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin natürlich gespannt, was du gefunden hast. Es steht schon vor uns in ein Geschirrtuch gewickelt und gekühlt und es hat einen Kronkorken.
Genau, es hat einen Kronkorken. Es ist auch ein sprudeliges Getränk. Es ist ein sprudeliges Getränk, das ich selber länger nicht getrunken habe. Und es ist wirklich auch meine letzte Flasche davon, die, ja, wo ich jetzt selber mich ein bisschen freue, das mal wieder zu schmecken.
Schön, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, was es ist, außer eben jetzt, weil du gesagt hast, dass es sprudelig ist. Aha, die, was ihr jetzt nicht seht, Jenny hat es einmal gedreht und ein bisschen auf den Kopf gestellt, die Flasche, und ein bisschen durchgeschüttelt. Wow. Ja, wir haben was Trübes ins Glas bekommen, was erstmal vom Angucken an Apfelschorle erinnert. Eine naturtrübe Apfelschorle. Also es sind Bläschen drin und es ist so bräunlich wie ein guter naturtrüber Apfelsaft. Aber ich habe natürlich noch nicht dran gerochen.
Ich kann dir sagen, dass da vieles drin ist, aber kein Apfel. Ich würde sagen, es sieht eigentlich eher aus wie so ein Amber-Bier vielleicht. Oder noch ein bisschen so ein Craft-Bier.
Ich rieche vor allen Dingen jetzt erstmal was Kräutriges, Angenehmes. Was könnte das sein? Verbene oder sowas in die Richtung? Oder auch Zitronenmelisse. Von der Nase jetzt erstmal, ne?
Ich freue mich gerade total, dass ich das mal wieder trinke. Ich habe versucht herauszufinden, wann ich das so zum letzten Mal getrunken habe. Und ich weiß es aber nicht mehr wirklich. Also es ist bestimmt anderthalb Jahre her.
Okay. Aber ist das die letzte Flasche, weil das ausverkauft ist oder weil es ausläuft bei dir?
Weder noch. Okay. Das ist die letzte Flasche, weil es eine Umrezeptur von diesem Produkt geben musste.
Wird so nicht mehr gemacht.
Genau, also es gibt eine neue Version oder eine eben EU-konforme Version von diesem Getränk.
Eine EU-konforme?
Genau. Keine Sorge, da ist überhaupt nichts Schlimmes drin.
Bewusstseinserweiterndes.
Nee, nicht so, aber so funktionale Drinks hätten wir schon auch, Aber das ist jetzt keiner davon. Da sind aber zwei Pflanzenextrakte drin, die nicht auf der sagenumwobenen Novel Food List drauf sind. Und deswegen musste das Getränk umrezeptiert werden.
Damit es in der EU verkauft werden darf.
Damit es in der EU verkauft werden darf, genau. Die beiden Kräuter, die das betrifft, sind Waldmeister. Und Tagetes. Die sind beide zwar nicht grundsätzlich verboten, haben aber sehr starke Auflagen. Was bei Waldmeister vor allem, finde ich, auch sehr, sehr schade ist. Das enthält halt Kumarin und damit muss man eben gut aufpassen. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo die meisten Leute draufkommen, dass das irgendwo nicht zugelassen ist, weil das kennt man vielleicht noch aus der Kindheit.
Brausepulver.
In den meisten Lebensmitteln ist eben einfach ein Aroma drin
Und
kein richtiger Waldmeister.
Aber Waldmeister kann man sich ja schon auch aus dem Garten holen und selber in ein Getränk mit reinmachen, also.
Zu Hause kann man natürlich ganz viele Dinge machen, die wir als Geschäft, als Importeur nicht machen dürfen. Ja. Zu Recht auch.
Du hast schon gesagt, die Basis ist auf jeden Fall nicht Apfel, das schmeckt man auch. Es ist aber trotzdem was so ein bisschen Stoffigkeit mitbringt und so ein Tannin, so ein bisschen Grip im Mund, was ich gut finde daran. Aber was es ist, Könnte ich nicht sagen.
Es ist keine Frucht drin. Die Gerbstoffe kommen aus Weidenröschen und Mädesüß. Vielleicht hast du schon eine Idee, was es sein könnte. Ich weiß, dass du das Nachfolgeprodukt kennst.
Ah, okay. Ja, ich weiß vor allen Dingen, dass es wahrscheinlich nach Norwegen führt, unsere Verkostung, weil wir im Sommer dazu schon mal was zusammen probiert haben. Ne? Aha, okay.
Und das fand ich einen schönen Anlass und sehr passend, weil es ja eben die letzte Flasche ist und du dann jetzt nochmal so einen Vergleichsmoment vielleicht auch hast. Ich muss aber gleich vorweg sagen, ich würde mich total freuen, wenn wir davon noch einen Schluck aufbehalten könnten für mein Team, dass sie nämlich die erste Version auch noch probieren können. Ja.
Willst du das Geheimnis mal lüften und die Flasche mal vorstellen und auch die Macher dahinter?
Auf jeden Fall, total gerne.
Also es ist kein Tee, ne?
Genau, es ist kein Tee.
Obwohl es auch Tee-Tannine sein könnten.
Es könnten auch Tee-Tannine sein, aber es sind tatsächlich Tannine aus in Norwegen heimischen Kräutern. Das ist der Enge. Eng übersetzt sich so zu Meadow, Wiese, Weide. Und eben die 01. Das steht für die Rezeptur. Mhm. Also die erste Rezeptur. Wir haben jetzt ja inzwischen den Engen 02. Weil das die EU-konforme Rezeptur ist, kommt von ganz tollen ProduzentInnen aus Norwegen. Wilbrick heißt so viel wie wild gebraut.
Wilbrick.
Genau. Das will man natürlich auch trinken, nicht nur im Dry January. Nee. Vanessa ist eine von den beiden Gründerinnen und hat uns im Sommer auch in Berlin besucht. Also es gibt drei von denen. Getränken, die alle drei einen anderen Teil der norwegischen Landschaft übersetzen. Also Eng eben sind Wiese, Weide, dann gibt es Fjell, das sind die Berge und Skog, das ist der Wald. Mhm. Also unser Waldspaziergang auch.
Mhm. Und diese Kräuter sind quasi mazeriert oder das sind Kräuterauszüge in was? In Wasser oder ja?
Genau, in Wasser, in unterschiedlichen Temperaturen, über unterschiedlich lange Zeit und wird dann mit einer Milchsäurekultur versetzt, leicht fermentiert, dass es aber immer noch 0,0 ist und dann mit einer feinen Kohlensäure versetzt. Das war's eigentlich schon.
Ich mag ja Frische und Textur und das überrascht mich gerade. Das ist genau das, was ich auch bei Weinen halt mag und auch dieses trockene Finish, also so was jetzt nicht mit Süße zu stark rüberkommt. Ne? Das ist eigentlich trocken. Es wird ein bisschen Süße haben, nehme ich an. Ne? Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen ruppiger im Mund. Aber also das ist genau das, was ich auch in einem Wein, gerade in einem Weißwein, gerne mag. So eine Frische und auch von der Säure herkommt, aber auch eine Textur, dass man noch irgendwie auf was rumprobieren kann.
Schön, weil das auch Gründe sind, warum ich das so ein tolles Getränk finde, warum ich das so gerne mag und warum ich mich auch gefreut habe, dass sie nach der Umrezeptur die gleichen Qualitäten immer noch beibehalten konnten. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es eben da die zweite Version geben muss, war ich erstmal sehr traurig und so ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte so, oh nein, das ist so ein gutes Getränk. Sie haben es aber gut hinbekommen und es ist auch nach wie vor eins der spannendsten Getränke, die ich so kenne im alkoholfreien Bereich.
Und wenn du da eine Kategorie dran machen müsstest, wo sind wir da jetzt gerade? Was ist das für ein Getränk?
Wir nennen das Proxies. Also da geht es darum, dass es Getränke sind, die man zu einem ähnlichen Anlass trinken kann, wie ein Glas Schaumwein, Wein oder vielleicht aber auch einen komplexeren Cocktail, ohne dass die Getränke eben versuchen, geschmacklich eine Kopie zu sein oder möglichst nah ranzukommen. Wie du ja auch schon gesagt hast, das kann ja durchaus Qualitäten haben, die man in einem Wein auch findet. Also verschiedene Geschmacksqualitäten oder sensorische Eindrücke sind ja nicht auf den Wein reduziert. Man findet ja im Bier auch Gerbstoffe und in Tee Gerbstoffe und so weiter. Aber es versucht eben nicht, was zu sein, was es nicht ist, nämlich Wein.
Also es ist ein Proxy. Du hast eben schon gesagt, zwei Frauen aus Norwegen stecken da ursprünglich hinter oder haben das gegründet. Wie sind die mit dir zusammengekommen? Also was für eine Geschichte ist damit verbunden, dass du das jetzt hier verkaufen kannst?
Wir haben uns, glaube ich, tatsächlich über Instagram gefunden. Also ich habe das schon ziemlich, also verhältnismäßig lange verfolgt, was sie machen. Und ich glaube, mich dann auch einfach irgendwann getraut und angefragt und gesagt, ich würde das wahnsinnig gerne probieren, weil das mich nicht nur geschmacklich interessiert hat, sondern auch die ganze Arbeitsweise, die Herangehensweise an ja die Verwendung von eben Kräutern, die sie umgeben, von Rohstoffen, mit denen sie aufgewachsen sind, eine Wertschöpfungskette zu bilden, die sich halt nicht einfach luxuriöser Zutaten aus aller Herren Ländern bedient. Ja, das hat mir alles sehr entsprochen und das sind so Dinge, die ja mich schon lange begleiten. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass sie uns Flaschen geschickt haben. Und seit, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 2 Jahren inzwischen ungefähr, dürfen wir das importieren und waren auch die Ersten, die da eine Palette aus Norwegen rausbekommen haben.
Das ist auf jeden Fall ein Getränk, was so, glaube ich, auch ganz gut zusammenfasst, deine ganze Mission. Ja, also bewusst genießen, auch nachhaltig genießen, statt zu verzichten. Worüber ich jetzt gerne ein bisschen mehr erfahren würde, wäre, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Dieses Mindful Drinking, was bedeutet das auch für dich ganz persönlich? Wo kommst du daher? Also aus welchem, vielleicht auch anderen Arten von Trinken bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Klar, also für mich hat Mindful Drinking verschiedene Bedeutungen, würde ich sagen, die schon auch miteinander zu tun haben, aber nicht zwangsläufig. Also mein Verständnis von Mindful Drinking ist eben, also sich ganz grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, was man trinkt. Das ist mal so das Erste. Und in meinem Fall, oder auch in dem Fall von unserem Geschäft natürlich, geht es darum, dass es alles alkoholfreie Produkte sind, das aber nicht das Qualitätskriterium ist. Also nur weil was alkoholfrei ist, ist es noch nicht gut. Nur weil was alkoholfrei ist, ist es auch noch nicht gesund.
Ja, Fanta ist auch alkoholfrei.
Genau, also ganz viele Sachen. Und es geht, also geht hier auch nicht um den gesundheitlichen Aspekt, sondern um Genussgetränke. Aber für mich bedeutet Mindful in dem Kontext eben auch, dass man sich damit beschäftigt, wer sind die Leute hinter den Getränken, mit was für Zutaten arbeiten die, mit was für Techniken arbeiten die. Ich bin auch in der inzwischen luxuriösen Position, dass ich einfach sage, ich möchte auch nicht mit Getränken arbeiten, wo ich die Leute dahinter nicht gut finde. Oder ich gehe auch nicht irgendwo essen, wo ich weiß, dass da Pfannen durch die Küche fliegen. Ja. Das sind ja einfach Wertvorstellungen, wo ich der Meinung bin, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, das in meinem eigenen Geschäft umzusetzen, dann sollte ich das auf jeden Fall tun. Und ich selber trinke jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren kein Alkohol mehr.
Gab es da einen Anlass irgendwie? War das...
Also der Anlass war runtergebrochen, dass ich das wahrscheinlich das darauffolgende Jahr nicht überlebt hätte, wenn ich nicht aufgehört hätte, Alkohol zu trinken. Also ich habe ganz explizit zu viel getrunken. Mhm. Auch über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich, phasenweise.
Ihr denkt jetzt irgendwie, wie alt ist die Jenny? Weil die kann ja nicht viel älter als 30 sein, also Jahrzehnte.
Sie ist 41.
Sie ist 41, aber dann hast du aber früh angefangen, Alkohol zu trinken.
Als Teenager, ich würde nicht sagen, dass ich Jahrzehnte problematisch Alkohol getrunken habe, aber es war jahrzehntelang, also mein halbes Leben mindestens, über mein halbes Leben aktuell, ein ganz fester Bestandteil meines Lebens.
Du hast auch ein bisschen Gastro-Hintergrund, oder?
Ich habe viel Gastro gemacht. Also ich habe meinen ersten Gastro-Job mit 15 gemacht, bin da in der Küche gelandet, in einer spanisch-kubanischen Bar in meiner Heimatstadt. Und ja, da ging es eigentlich schon los. Und für mich war Alkohol am Anfang eben wie so ein Wundermittel von... Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so seltsam und ich passe irgendwie viel besser dazu bei gewissen Sachen. Und das hat sich dann eben viele Jahre so durchgezogen.
Aber irgendwann kam ein Punkt, wo du gesagt hast, das muss sich jetzt ändern. Ja. Und dann hast du so einen richtigen Cut gemacht, oder?
Ich habe mich selber in den Entzug eingewiesen.
Ah ja, krass. Und danach könnte man ja auch sagen, so mit Getränken bin ich jetzt erstmal durch. Ich mache jetzt was mit Damenoberbekleidung oder keine Ahnung, IT-Sicherheit oder so.
Wäre vielleicht lukrativer gewesen, die IT-Sicherheit im ersten Moment. Aber es ging bei den Getränken ja nie nur darum, ob die jetzt Alkohol enthalten oder nicht, sondern was mich immer interessiert hat, war Geschmack, waren Zutaten, waren Herstellungsmethoden, was passt zusammen oder was finde ich passt zusammen, wie kann man Essen spannend begleiten, auch ohne Alkohol. Das habe ich jahrelang, auch während ich noch Alkohol getrunken habe, parallel gemacht. Und das stand für mich eigentlich nie zur Debatte, das jetzt abzubrechen oder das aus meinem Leben zu streichen, sondern es war vielmehr eine zusätzliche Motivation, mich dem zu widmen, weil ich halt aus eigener Erfahrung wusste, wo das auch hinführen kann, wenn man ja in einer sehr normalisierten Gesellschaft oder in einer Gesellschaft aufwächst, wo Alkohol sehr normal ist, zum Alltag gehört, zum guten Ton gehört und die Grenze halt sehr dünn ist zwischen einem akzeptierten und einem verteufelten Konsum.
Wie und wann ist daraus wirklich dieses Konzept geworden, Mindful Drinking Club?
Also wir hatten den Laden schon, als ich mich in den Entzug eingewiesen habe.
Ah, okay, das war vorher schon ein Projekt für dich.
Also wir haben das Unternehmen gegründet Anfang 21 und Ende 21 habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken.
Seit du damit angefangen hast, hat sich ja auch in der Gesellschaft einiges getan. Also Alkohol verliert ja doch langsam, aber sicher seinen selbstverständlichen Platz. Schauen wir da mal gemeinsam drauf. Wie siehst du diesen gesellschaftlichen Wandel? Oder ist da ein gesellschaftlicher Wandel beim Thema Alkohol, der gerade im Gang ist? Wird da wirklich bewusster getrunken inzwischen?
Ich würde sagen, teilweise. Ich würde sagen, es gibt beide Extreme nach wie vor in allen Ausprägungen. Und nur weil wir mehr über was sprechen, ist es nicht automatisch mehr da. Ich glaube aber, dass es das Ganze einfacher macht für Leute, die schon immer keinen Alkohol getrunken haben, für Leute, die vielleicht aber auch denken, ich möchte eigentlich viel weniger trinken oder gar keinen Alkohol trinken. Das ist ja einfach eine so Schritt für Schritt und ganz langsam einen Wandel gibt, eine andere oder sagen wir mal eine zusätzliche Normalität vielleicht, dass Dinge nebeneinander existieren können, dass man sich ja einfach wirklich frei entscheiden kann, was man trinken möchte, weil nicht immer der Standard automatisch Alkohol ist.
Aber du bewegst dich ja auch sehr stark an der Konsumentenfront, an der Gastronomiefront. Du erlebst es jeden Tag. Was sagen dir die Leute auch dazu, zu deinen Produkten? Also auch vielleicht, welche Widerstände erlebst du immer noch dagegen?
Ich würde sagen, ganz unterschiedliche. Und das hat sich auf jeden Fall auch gewandelt. Also ich weiß nicht, ob du das Schild gesehen hast, was bei uns draußen, genau, da steht Achtung, alkoholfrei. Das haben wir da angebracht, also schon auch mit einem Augenzwinkern natürlich, aber auch, weil es in den ersten Monaten von diesem Laden wirklich auch passiert ist, dass hier Leute reingelaufen sind, wir denen gesagt haben, dass es hier keinen Alkohol zu kaufen gibt und die uns beschimpft haben und wirklich fluchend wieder rausgegangen sind. Das passiert uns inzwischen nicht mehr. Ich glaube, nicht nur wegen des Schilds, aber das hat sich auf jeden Fall für uns geändert und gesamtgesellschaftlich, dass es eine andere Akzeptanz gibt. Was wir natürlich als so sehr nischiges Unternehmen noch machen, weil wir eben keine Ersatzprodukte haben oder keine Kopien haben. Was uns natürlich häufig begegnet ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was es sonst noch gibt. Dass den meisten Leuten eben erstmal nicht bewusst ist, dass man auch einfach was Cooles, Alkoholfreies trinken kann, das nicht versucht, nach Alkohol zu schmecken. Und ich glaube, was aber grundsätzlich auch viel mehr Beachtung bekommt, ist, dass es schon auch wirklich viele Leute gibt, die Alkohol gar nicht interessiert. Und die haben jetzt halt auch das Glück, dass sie mal irgendwie abgeholt werden.
Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt auch nochmal zu sagen, was du hier eigentlich genau machst. Also den Ort kennenzulernen, das Sortiment, auch die Erlebnisse, die ihr hier kreiert. Beschreib mal, wir sitzen gerade mittendrin im Laden, wie du den gestaltet hast und wie der sich hier aufbaut.
Also das Sortiment baut sich auf aus, sagen wir mal, grob sprudeligen Getränken, stillen Getränken, die sozusagen verzehr- oder servierfertig sind. Mhm. Also die man ja nur noch kalt stellen und aufmachen, eingießen und fertig. Ja. Dann haben wir eine Auswahl an Aperitifs, Elixieren, Alternativen zu Spirituosen für mehr oder weniger ambitionierte BartenderInnen. Aber alles auch Sachen, da legen wir großen Wert drauf, die man mit einer Komponente schon zu einem guten Drink machen kann, damit es eben auch wirklich zugänglich bleibt und ein schöner Einstieg sein kann. Nach oben hin ist natürlich nie eine Grenze gesetzt und da kann man sich austoben, wie man möchte. Aber das sollte halt schon in meinen Augen auch immer einladend sein und nicht damit verbunden sein, um Himmels Willen, was mache ich jetzt damit? Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich mit dieser schönen Flasche anstellen soll. Genau. Und dann haben wir ja so ein paar Sodas, die gute Mixer sind auch. Wir haben eine kleine Auswahl an sortenreinen Säften von einem befreundeten Weingut und aus der Uckermark. Ein paar alkoholfreie Biere, die aber auch alles so spezielle Craft-Biere sind, weil man bekommt ja inzwischen glücklicherweise in ganz vielen Geschäften gute alkoholfreie Biere. Das müssen wir nicht abdecken, aber wir trinken gerne auch mal ein alkoholfreies Bier. Das ist mehr so ein Service-Produkt, würde ich sagen. Und dann haben wir noch ein paar funktionale Drinks, also Getränke mit Inhaltsstoffen, also Kräutern oder Vitalpilzen, die eben eine bestimmte Wirkung auf den Körper haben können. Ich kann nicht entscheiden, welcher Effekt sich bei wem einstellt. Es gibt Leute, die sind auch auf Rosmarin als belebendes Kraut schon sehr sensibel. Da würde aber keiner auf die Idee kommen, wenn du ein Gericht mit Rosmarin kochst, zu sagen, oh, jetzt hast du hier aber ein aufputschendes Gericht gekocht. Ist bei ein paar anderen Inhaltsstoffen, also bei so Vitalpilzen, die natürlich auch anderen Auflagen unterliegen, ein bisschen anders.
Was ich jetzt nicht gehört habe in der Aufzählung vom Sortiment, waren alkoholfreie oder alkoholreduzierte Weine.
Genau, weil da haben wir keine. Also wir haben nichts Entalkoholisiertes, weder bei den Weinen noch bei den Spirituosen. Wir haben nichts Nachgebautes und eben ja nichts, was versucht so zu schmecken.
Warum?
Es gibt verschiedene Gründe. Ich finde, wenn man jetzt mal so rein von dem Genussmoment ausgeht, habe ich bis jetzt wirklich nichts getrunken, was mich annähernd zufriedenstellt.
Das beruhigt mich, ich auch nicht.
Das beruhigt mich auch, weil ich auch leider immer mehr beobachte, dass Menschen, die sich viel mit Wein auseinandersetzen, dann jetzt doch anfangen, irgendwelche entalkoholisierten Weine zu bewerben. Und das finde ich ein bisschen kritisch, sagen wir es mal diplomatisch ausgedrückt.
Ich sehe es auch kritisch, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber wir haben gerade die 50. Folge darüber auch gesprochen mit Ulrich Amling und uns auch nochmal über das Thema Nachhaltigkeit von solchen Produkten unterhalten. Ja, und das, wenn man sich vorstellt, wie viel Energie da reinfließt, erstmal den Wein zu machen und dann den Alkohol wieder rauszuziehen, vor allen Dingen den wieder rauszuziehen, kann man das eigentlich auch nicht mit gutem Gewissen kaufen.
Ich finde es auch nicht vertretbar, ich finde es überhaupt nicht, es ist keine zeitgemäße Herstellungsmethode in meinen Augen. Ist natürlich auch sehr unpopular Opinion. Nichtsdestotrotz ist mir jede Person lieber, die einen entalkoholisierten Wein trinkt, als unbedacht die gleiche Menge von einem alkoholischen. Genau, das sei mal auch noch dazu gesagt, aber das ist einer der Hauptgründe für mich auch oder für uns als Unternehmen, dass es überhaupt nicht zu uns und unserer Philosophie passt, dass wir natürlich wissen möchten, wer steht hinter den Getränken und dass wir auch daran interessiert sind, ja, nicht nach mir die Sintflut zu arbeiten, sondern eben mit einem möglichst, und deswegen sage ich möglichst, weil wir sind halt trotzdem ein Import- und auch ein Versandhandel, der natürlich Emissionen generiert, aber wo es sich vermeiden lässt, und da wäre der entalkoholisierte Wein auf jeden Fall recht weit oben auf der Liste, da vermeide ich es. Auf jeden Fall. Also du hast jetzt natürlich von dem Entalkoholisierungsprozess gesprochen, der sehr energieaufwendig ist. Aber was gerne auch mal vergessen wird, sind die zusätzlichen Transportemissionen. Es wird ja nicht in den allermeisten Fällen wird ja nicht vor Ort entalkoholisiert und abgefüllt, sondern da wird fröhlich aus ganz Europa inzwischen weltweit an mehrere oder wenige große Entalkoholisierungsprofis, sagen wir mal, geliefert und das relativ zentralisiert gemacht.
Ich habe eher auch noch ein geschmackliches Problem leider damit. Also ich sage auch leider, weil ich fände es auch toll, wenn es was gäbe, was richtig geil schmecken würde, wie Wein, aber nicht Wein wäre. Aber ich habe noch nichts ins Glas bekommen, sondern oft Sachen, die wirklich fast nicht trinkbar oder untrinkbar sind. Also einfach auch sehr, sehr unausgewogen sind, weil da irgendwie diese dann doch Alkoholwirbelsäule rausgeschnitten wurde und mit irgendwelchen Zuckerchen oder anderen Mitteln versucht wird, dann irgendwas zu ersetzen, was aber ja dann doch nicht so geht. Und am Ende schmeckt es halt scheußlich.
Ich finde, es schmeckt in der Regel, als wäre man mit der Dampfwalze drüber gefahren. Ja. Also es ist so, jegliche Spannung geht verloren, dass keine Struktur mehr in dem Getränk. Ja, also ich habe damit auch wirklich noch nie eine Freude gehabt. Für mich ist kein Problem, Dinge zu trinken, die nach Alkohol schmecken. Also das ist keiner meiner Trigger. Ich würde gerne mal was trinken, wie du auch gesagt hast, ne? So, ich würde eigentlich gerne mal was trinken, was wie ein toller
schwerer
Charakter,
Rotwein
starker
oder so.
Wein schmeckt, hätte ich gar nichts dagegen. Aber ich verstehe diese Motivation aus natürlich ökonomischer Sicht auf jeden Fall. Aber aus einer Genussperspektive verstehe ich nicht, warum da so viel Energie und Geld investiert wird, dem hinterherzurennen. Weil in der Zeit und mit den Ressourcen könnte man halt auch einfach richtig tolle, eigenständige Sachen machen.
Absolut. Die Leute, die hier reinkommen in den Laden, also fragen die zum Beispiel nach alkoholfreiem Wein?
Ja, ganz viel.
Ja.
Also da könnte ich wahrscheinlich auch mit so einer Blaskapelle vorm Laden auf und ablaufen, die wirklich lautstark den ganzen Tag proklamiert, dass es hier keinen alkoholfreien Wein gibt und es würde trotzdem nichts bringen. Ja. Aber das wird schon so tendenziell weniger, würde ich sagen, Anfragen, die an uns gerichtet werden. Aber es ist ganz häufig, oder ich würde sagen, schon immer noch die Nummer eins Frage. Ich suche einen alkoholfreien Wein, ich suche einen alkoholfreien Sekt oder ich suche einen alkoholfreien und dann Spirituose deiner Wahl.
Also bleiben bei den Leuten, die hier reinkommen. Wer kommt denn überhaupt? Sind das Jüngere? Sind das Ältere? Ist das der ganze Schnitt?
Querbeet. Also hauptsächlich Menschen, ab und zu auch Hunde. Aber das ist eigentlich die einzige Gemeinsamkeit, würde ich sagen, die Menschen gemeinsam haben.
Und wie holst du die dann ab? Wie berätst du die?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, eben mit was für einer Erwartungshaltung die Menschen zu uns kommen. Das kommt auch auf meine persönliche Tagesform an. oder auf die meiner Mitarbeitenden.
Heute keine Beratung.
Heute keine Beratung. Wenn man, ich gebe mir schon Mühe, aber wenn ich an einem Tag zum wirklich 20. Mal das Gleiche gesagt habe, dann wird es manchmal auch so ein bisschen zäh. Aber grundsätzlich versuchen wir rauszufinden, warum die Person nach dem sie gefragt hat. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte den alkoholfreien Wein oder vielleicht noch spezifischer, das haben wir auch viel, dass Leute sagen, ich möchte gerne was so schmeckt wie ein alkoholfreier mineralischer, also na, ganz so spezifisch ist wahrscheinlich nicht, aber dann gerne einen Riesling oder ich möchte gerne so. Und dann versuchen wir halt rauszufinden, was der Anlass ist. Wozu möchten Sie das trinken? Also möchten Sie das zum Essen trinken? Ist das so Ihr liebstes Feierabendgetränk? Und versuchen dann dazu ein Pendant zu finden. Das kann auch was völlig anderes sein als die ursprüngliche Idee. Ganz häufig würde ich sogar raten, woanders anzufangen und eben nicht zu versuchen, einen schweren Rotwein zu ersetzen, sondern ja, wenn es eben das Getränk ist, was man irgendwie gerne am Abend trinkt, dann ja, vielleicht macht man sich dann mal eher so einen Drink, der ein bisschen intensiver ist und vielleicht irgendwie Bitterstoffe hat oder sowas, der im besten Fall vielleicht sogar eine andere Farbe hat, dass man da psychologisch von dieser Idee wegkommt, das zu ersetzen, geschmacklich, was man mit Alkohol getrunken hat. Das wäre so eine Herangehensweise. Ganz viele Leute kommen aber auch und sagen, es gibt irgendwas Bestimmtes zu essen, was trinke ich dazu? Oder ich möchte was verschenken. Dann gibt es sicher Sachen, die vielleicht ein bisschen EinsteigerInnen-freundlicher sind und andere, die vielleicht für ein bisschen mehr Experimentierfreude zugrunde liegen. Da ja, ist sehr individuell, wie natürlich der persönliche Geschmack auch.
Und erfährst du auch ein bisschen was über die Gründe, also warum die jetzt eine Alternative zu Alkohol wollen?
Manchmal, aber ich würde nicht sagen, dass das so ein großes Gesprächsthema ist. Hm. Also es gibt Leute, die das kommunizieren. Es gibt schon auch immer wieder, habe ich das Gefühl, das Bedürfnis, das irgendwie zu erklären, wofür sie das jetzt brauchen oder dass das jetzt ja, dass ja ein Geschenk ist oder für sie verschenken das an eine schwangere Person und so weiter. Was ich natürlich interessant finde, aber völlig unnötig, weil man braucht keinen Grund, um was Alkoholfreies zu kaufen. Und das ist aber so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wo wir, an dem wir halt noch nicht sind, dass man einfach in so ein Geschäft reinkommen kann oder auch an einem anderen Ort zu was Alkoholfreiem greifen kann oder sich für was Alkoholfreies beraten lassen kann, ohne dass man da in Erklärungsnot kommt oder das Gefühl hat, man müsse jetzt da irgendwie eine Erklärung für geben.
Was du bestimmt oft erklären musst und jetzt vielleicht auch gleich nochmal, nämlich was Proxies aus deiner Sicht so attraktiv macht. Also warum sind die gut? Warum sind die eine tolle Alternative?
Das Spannende und auch das große Potenzial ist, die als eigenständige Getränke zu begreifen und die eben nicht zu vergleichen mit was Bestehendem, also in den meisten Fällen Wein, sondern sich dann darauf einzulassen, nach was Getränke noch so schmecken können. Und ich finde, dass wenn man wirklich den Geschmack im Vordergrund hat, gibt es da eine unendliche Vielfalt an Geschmäckern, die, wo wir ja ganz erst am Anfang stehen, in Kombinationen, auch in Herstellungsmethoden. Das finde ich so das Interessante. Und das ist halt auch das große Potenzial, dass es Sachen sein können. Also auch da gibt es schon die ersten Sachen, wo ich sage, das finde ich nicht trinkbar. Und habe da auch in den letzten Jahren immer wieder selber verschiedene Stadien von Rezepturen mitbekommen, die noch nicht marktreif waren. Aber da freue ich mich auf die kommenden Jahre, dass da das erstmal so, naja, dass wir jetzt gerade erst so den Stein ins Rollen gebracht haben und jetzt schauen können, was es in Zukunft noch alles Spannendes gibt.
Ja. Was ich spannend finde, wenn ich Proxies ausschenke, ich mache das auch, zum Beispiel bei mir auf dem Geburtstag, ich wohne jetzt in der Vorstadt und nicht mehr mitten in Berlin und Leute müssen zu mir mit dem Auto oder mit dem Öffis kommen, aber auf jeden Fall irgendwie im Verkehr noch teilnehmen, dann habe ich mir angewöhnt, dass ich dann auch gerade auch zum Anstoßen oder so gerne mal einen Proxy ausschenke und ich finde interessant, was das für ein Erlebnis auch ist und wie das auch kippt dann, ja, also es ist dann manchmal das Erste, was leer ist. Ne? Früher hätte man gesagt, wahrscheinlich ist irgendwie der schöne Champagner als erstes weg oder so, aber alle wollen dann die Proxies probieren, weil das natürlich wirklich was Neues ist und geschmacklich ganz anderes ist. Ne?
Ja, es ist halt auch eine Entdeckungsreise. Das total. Kann halt eine auch wirklich eine Bereicherung sein für ganz viele Leute, die sich auch anders abgeholt fühlen und die sich mitgedacht fühlen und ja halt eben nicht die traurige zweite Wahl.
Was für Aha-Erlebnisse, Aha-Momente erlebst du hier im Laden?
Ich würde sagen, alles, was man sich an Reaktionen vorstellen kann.
Auch Ablehnung? Gibt's auch Ablehnung? Gibt's auch Skepsis?
Auf jeden Fall. Und das ist auch total nachvollziehbar und gesund. Also, das darf man ja nicht unterschätzen, auch wenn man nie viel Alkohol getrunken hat. Aber wir sind halt trotzdem mit gewissen Dingen sozialisiert. Wir haben uns gewisse Trinkgewohnheiten zugelegt. Wir wissen, welche Geschmäcker wir mögen oder mögen sollen. Das sind ja auch immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, was man halt so trinkt. Und dann gibt's alles von wirklich großer Überraschung, dass irgendwas ja wirklich gut schmeckt, bis zu, ich würde sagen, vielleicht auch so ein bisschen Überforderung, wenn da natürlich Zutaten auftauchen, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Oder dann ist eine Komponente drin, wo man den Geschmack einfach nicht mag. Oder das ist ja wie bei allem, da haben Menschen ihre Vorlieben und ihren eigenen Geschmack und den muss man auch in dem Bereich erstmal finden. Mhm. Also da gibt es durchaus Sachen, wo man sich vielleicht erstmal eintrinken muss oder klar, die ich jetzt vielleicht nicht zum Einstieg empfehlen würde. Aber auch da werde ich regelmäßig eines Besseren belehrt, weil es dann doch...
Was würdest du nicht zum Einstieg empfehlen? Was ist richtig krass?
Was wir jetzt trinken, ja, ist bestimmt für viele Leute zum schon Einstieg schon so ein bisschen zu abgefahren.
Mhm. Ja, dieses Wilde da dran, ne? Zitronenmelisse, finde ich ganz cool, dass ich das doch am Anfang rausgeschmeckt habe. Ich habe gerade das Etikett nochmal mir angeschaut. Ich finde auch, es ist eine gute Gelegenheit, nochmal reinzuschmecken jetzt, weil das haben wir ja oft auch, wenn man mal so eine Dreiviertelstunde so ein Glas stehen lässt und die Wärme einfach ein bisschen auch kommt. Was verändert sich jetzt eigentlich? Ist jetzt in der Nase sehr deutlich, finde ich, so weicher geworden. Also die Kräutertöne sind für mich so ein bisschen in den Hintergrund getreten und vorne ist was... Irgendwie was Süßlicheres. Ich weiß jetzt gar nicht, was das sein kann.
Wahrscheinlich das Mädesüß. Das ist ja sehr viel, also vanillige, ja, mandelige Aromen mitbringen kann. Mhm. Und fast schon so ein bisschen Kitsch. Und deswegen ist ein weiterer von vielen Gründen, warum ich das Getränk so mag, ist, dass es halt auch so einen Überraschungsmoment hat. Mhm. Und so ein... die Nase einfach so anders ist als dann diese doch sehr straffen Tannine, die danach kommen.
Ja.
Und das ist eine Qualität, würde ich sagen, die bei Wein natürlich weitläufig akzeptiert ist oder auch die Leute kennen, gesucht ist, wo ja ganz klar ist, dass da alles Mögliche an Geruch und Geschmack drin sein kann. Kein Mensch riecht in den Wein und sagt, oh, Traube. Also das geht natürlich bei alkoholfreien Sachen auch, aber wir wissen das noch nicht. Oder die meisten Menschen wissen das noch nicht.
Wir kommen so langsam zum Service-Block dieses Podcasts, Inspirationen auch mitzugeben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, praktischen Mehrwert, ein paar Anregungen zum Selbstausprobieren. Wenn ich zu Hause starten möchte, was würdest du sagen, welche alkoholfreien Klassiker könnte ich mir oder welchen könnte ich mir in meinen Barschrank stellen? Also was hält sich vielleicht gut und was kann man unkompliziert mixen, vielleicht auch vielseitig mixen? Hast du da so eine kleine Geheimwaffe? Weil das andere ist, man kann natürlich was Fertiges kaufen, eine Flasche, ein Proxy, ein Sparkling, den macht man dann auf, den muss man dann aber auch leer trinken sofort, mehr oder weniger, weil dann irgendwann ist die Kohlensäure weg und dann ist es nicht mehr so, wie es gedacht war, oder?
Nein, also es gibt durchaus Sachen, da würde ich jetzt den auf jeden Fall dazu zählen, den Eng, der auch mit weniger oder keiner verbleibenden Kohlensäure noch sehr gut trinkbar ist. Das gilt nicht für alle, aber es gibt ein paar Sachen, da ist das keine große Einschränkung, würde ich sagen, oder kein Qualitätsverlust. Viele von den stillen Sachen halten sich tatsächlich auch locker über Wochen im Kühlschrank. Das ist überhaupt kein Problem. Unabhängig davon, ob da Konservierungsstoffe drin sind oder nicht. Also das ist auch was nicht alle ProduzentInnen verwenden. Aber durch einen Fermentationsprozess und dann eine Pasteurisierung zum Beispiel sind die auch gut haltbar. Mhm. Wenn du jetzt aber was möchtest, was du dir in den Barschrank stellen kannst, da reduziert sich die Auswahl schon, weil auch bei den Spirituosen und Elixieren die meisten Sachen gekühlt werden müssen nach dem Öffnen.
Okay. Dann also ins Kühlfach dann, legen kann.
Genau, also in den Kühlschrank.
Ja. Aber eine Flasche wäre ja da, kann man ja da einbauen. Also vielleicht nicht unbedingt fünf, aber eine.
Genau, also im Kühlschrank sowieso. Dann ich sag dir mal zwei Sachen, eine für den Kühlschrank und eine, die du draußen stehen lassen kannst. Für die Dinge, die man im Kühlschrank aufbewahren sollte, gibt's dann noch einen Service-Hinweis, weil eine Methode oder ein, sagen wir mal, so ein Hack, der sich gut bewährt hat, ist, das Produkt einfach in Eiswürfelform einzufrieren. Dann hat man es direkt portioniert. Im Sommer hat man eine Win-Win-Situation, dass man das Getränk quasi noch mitkühlt und das dann mit einem Tonic aufgießt, zum Beispiel. Also die Dinge, die du dir ganz unkompliziert in den Barwagen stellen kannst, weil die auch nach dem Öffnen bis zu 6 Monaten haltbar sind. Bei Raumtemperatur sind die Destillate von Opius aus Belgien. Die haben 4 verschiedene, ganz ja unterschiedliche Blends, alle zum Mischen. Mein Favorite ist der Albedo. Das ist so eine klare, leicht herbe Spirituosen-Alternative mit so Fenchelsaat, Anisnoten und verschiedenen Kräutern und eben so einem leicht herben Abgang. Mhm. Das kann man mit einem Tonic trinken, das kann man mit einem Gurkensoda trinken. Eine Empfehlung wäre das auch noch mit so einer Quittenkomponente. Jetzt so im Winter finde ich auch richtig schön.
Mit Quittensaft.
Genau,
hätte es anzubieten, habe ich gekocht diesen Sommer,
oh,
diesen Herbst. Ja, sehr viel sogar.
Quitte liebe ich sehr.
Okay.
Ist auch eine sehr.
Ich das gewusst, hätte ich ein Fläschchen mitgebracht.
Beim nächsten Mal,
wenn wir uns sehen. Beim nächsten Mal bringe ich dir eine vorbei, versprochen.
In der Zwischenzeit bedienen wir uns an den uckermärkischen Quitten,
ja.
Die einfach, finde ich, sehr schön harmonieren. Und das ist auch eins der wenigen Sachen, so ein sortenreiner Quittensaft, wo ich sagen würde, da kann man ein kleines Gläschen auch mal als Pendant zu einem Glas Wein trinken, weil es in der Regel, also so wie ich Quittensaft kenne, immer eine wahnsinnige Komplexität hat, viel mehr drin ist, als man meinen würde, kommt von einer Frucht. Ja. Natürlich weniger Zucker als bei einem Apfelsaft, ja. Ein bisschen Gerbstoffe, andere Säure. Das kann man schon auch mal so trinken. Und genau, jetzt hast du gesagt, noch eine zweite Geschichte.
Du hast gesagt, eine für den Kühlschrank wolltest du noch empfehlen.
Genau, eine für den Kühlschrank würde ich, da würde ich dir jetzt Diva empfehlen. Dann haben wir nämlich auch was drin mit den, in Anführungszeichen, bewusstseinserweiternden Zutaten. Das ist ein Aperitif oder sie nennen es Social Elixir. Das zum einen, finde ich, sehr spannend ist, weil da Früchte drin sind, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Also Kornel, Kirsche, Sanddorn, Aronia. Aronia kennt man jetzt inzwischen schon wieder ein bisschen mehr. Sanddorn vielleicht auch. Kornelkirschen würde ich sagen noch eher weniger. Und verschiedene Kräuter- und Gewürzextrakte sind mit drin. Der hat eine schöne Schärfe auch. Und eben Damiana und Ginseng. Und das sind eben 2 Pflanzenextrakte, die eine belebende Wirkung haben können, auch wieder.
Kann man auch wieder mit Filler auffüllen, irgendwie mit.
Genau, also bei vielen Sachen funktioniert ein Tonic ganz gut. Da würde ich immer darauf achten, dass es ein eher trockenes Tonic ist, nicht zu süß. Oder ansonsten auch gerne mal mit einem Schlückchen Verjus noch dazu, dass man noch ein bisschen mehr Säurestruktur reinbringt. Zitrusfrucht geht natürlich auch, aber mit Verjus sind wir ein bisschen lokaler unterwegs.
Ja, cool. Du berätst ja nicht nur Kunden und unsere Hörer, sondern ja auch Gastroprofis, ne? Wie die alkoholfrei in ihre Karten, in ihre Menüs mit einbauen können. Was ist denn da dein Tipp? Wie sollen denn Gastro-Leute anfangen mit dem Thema? Was brauchen die unbedingt?
Die brauchen unbedingt die Überzeugung, dass sie es brauchen. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht, wenn du da selber keine Lust drauf hast oder keine Motivation hast oder keinen Sinn da drin siehst, dann verkaufst du die Sachen auch nicht gut. Das wäre mal so das eine. Und das zweite, wo sich regelmäßig Leute zurückmelden, die sagen, das hätte ich ja nie gedacht. Das erste, was du machst, wenn du an den Tisch gehst, wenn das deinem Konzept entspricht, ist ja ein Aperitif anzubieten. Mhm. Biete ein Aperitif immer ohne und mit Alkohol an, im gleichen Atemzug. Damit setzt du den Ton für den Rest des Abends, damit gibst du den Leuten direkt die Auswahl, damit sagst du sofort deinen Gästen, du bekommst hier für was auch immer du dich entscheidest, eine tolle Auswahl. Du kannst hier ein schönes Glas Champagner trinken, aber du kannst auch mit was Alkoholfreiem starten. Und damit machst du einen ganz anderen Raum auf, dass sich Leute trauen zu fragen, ob es vielleicht noch was Alkoholfreies gibt, das auch mehr in Anspruch zu nehmen. Schreib's auf die Karte. Schreib's nicht zwischen Kaffee und Spirituosen auf die Karte. Ja, gibt dem Raum und dann funktioniert das wirklich in den allermeisten Fällen relativ automatisch.
Ist auch meine Beobachtung. Also ich war am zweiten Weihnachtstag essen und ich habe rechts und links geschaut und es wurde überall auch alkoholfrei getrunken. Ja, also, weil es auch angeboten wird, wie du gesagt hast, ne? Aber das scheint im Kopf bei noch nicht allen Gastronomen so Klick gemacht zu haben, wie es sollte.
Nee, es wird ganz häufig die falsche Annahme getroffen, dass die Leute würden ja fragen, wenn sie es haben wollten. Mhm. Wenn man das mal aufs Essen überträgt, wie viele Leute würden denn nach was fragen, was nicht auf der Karte steht beim Essen? Wahrscheinlich nicht so viele. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann möchtest du ja in der Regel, dass man dir viel Arbeit abnimmt. Mhm. Und dass du dich in die Expertise und in das Können von anderen Menschen begibst. Und dann möchtest du doch nicht den Abend starten zu sagen, hallo, ich möchte aber vielleicht was anderes. Wenn so dein Abend beginnt damit, dass du das Gefühl hast, du bist der Störfaktor, weil du erstmal nach was fragen musst, ich finde das persönlich nicht besonders angenehm. Mhm. Und ich habe kein Problem damit, grundsätzlich danach zu fragen. Aber ich gehe auch kaum noch irgendwo essen, wo ich nicht im Vorfeld mich gut darüber informieren kann, ob mir irgendwas Spannendes, Alkoholfreies angeboten wird.
Und musst du da noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten in der Gastro?
Ich müsste wahrscheinlich schon, aber ich mach's nicht wirklich.
Weil du es leid bist, oder?
Nee, weil ich glaube, das führt zu nichts. Ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird, wenn die Überzeugung nicht schon da ist. Mhm. Zahlen würden alle für sich sprechen. Mhm. Das interessiert aber niemanden, wenn die noch nicht so weit sind. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend und das meine ich auch nicht überheblich. Mhm. Aber das haben mir jetzt einfach wirklich viele Jahre Gastronomie gezeigt und etliche Jahre auch, in denen ich mich rein mit den alkoholfreien Geschichten und Angeboten beschäftige. Wenn die Leute nicht bereit sind, dann wird es nichts. Dann ist es eine Zeitverschwendung für mich, dann ist es eine Zeitverschwendung für sie. Dann führt das wirklich zu nichts. Wenn jemand dann Interesse hat, dann freue ich mich jedes Mal, da Zeit rein zu investieren, Leute zu beraten und das auf einen guten Weg zu bringen. Mhm. Aber ich bin nicht diejenige, die zu den Leuten geht und sagt, du müsstest jetzt aber mal. Natürlich finde ich das nicht zeitgemäß, wenn die das nicht machen.
Ja. Ganz zum Schluss nochmal, da wir gerade im Anfang des Jahres erst sind, nochmal vielleicht einen Blick, was steht 2026 bei dir an? Also gibt's neue Projekte, neue Produkte, Kooperationen? Kannst du schon was verraten oder ist alles noch geheim?
Ist tatsächlich einiges im Umbruch und einiges tun in und um den Mindful Drinking Club. Aber so wirklich viel verraten kann ich da jetzt leider noch nicht. Okay. Ich weiß von ein paar ProduzentInnen, dass die richtig gute Sachen planen und ich möchte mich auf jeden Fall noch stärker dem ganzen Gastro- und Fachhandelbereich widmen. Wo es mit dem Ladengeschäft hingeht, wird sich über die Zeit auch zeigen, weil das natürlich als sehr spezialisierter Einzelhandel auch eine Kapazitätsfrage ist.
Ja. Aber ihr habt ja auch einen Online-Shop.
Genau, wir haben einen Online-Shop. Und was ich auch endlich wieder machen möchte, und da gibt's auch schon die ersten Pläne dazu, sind wirklich mehr Pairing-Abende, eine Sache, die ich viel gemacht habe, ganz am Anfang, ein Getränk rauszusuchen und dazu ein kleines Gericht zu kreieren, wo ich dann auch mal wieder kochen kann. Mhm. Und ansonsten aber auch mehr Kooperationen mit KöchInnen zu machen für besondere Abende, jetzt auch unabhängig vom Dry January natürlich, sondern das ganze Jahr durch. Sober Oktober. Also man kann sich natürlich für jeden Monat was ausdenken. Wir können auch den Mindful March und May machen und so weiter und so fort.
Ja. Oder gleich Zebra Drinking.
Oder
Immer einfach.
Also, genau.
Wobei, da bist du nicht dafür.
Das ist für mich funktioniert das nicht. Aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Konzepte, die für andere Menschen funktionieren. Und
aber mehr sichtbar werden mit den Produkten wieder, auch mehr mit Genuss Momenten verbinden, noch mehr. Das finde ich natürlich auch gut. Finde ich ein gutes Projekt. Große Frage vielleicht am Schluss nochmal, was wünschst du dir für unsere Trinkkultur für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Was wäre dein Wunsch?
Ich glaube, der ist seit etlichen Jahren der gleiche und das wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern. Ich wünsche mir, dass wir ehrlich damit umgehen, wie wir Alkohol in unserer Gesellschaft verankert haben und was das mit unserer Gesellschaft macht, was da auch die Auswirkungen sind, so wirklich gesamtgesellschaftlich. Da merke ich schon auch, dass immer so ein bisschen Abwehr oder so eine Verteidigungshaltung kommt, weil natürlich niemand gerne Teil davon sein möchte. Aber das sind halt doch viele und deswegen würde ich mir wünschen, dass es ja einfach mehr Reflexion gibt und eine wirklich ehrliche Auseinandersetzung damit und auch eine Verantwortung, die da wahrgenommen wird. Das ist jetzt, finde ich, auch von politischer Seite durchaus mal notwendig. Und dann wünsche ich mir eigentlich, dass wir an den Punkt kommen, wo man gar nicht extra dazu sagen muss, dass man was Alkoholfreies trinken möchte, sondern dass das einfach an vielen Orten standardmäßig und normal ist und es keine Ausreden mehr braucht oder man sich nicht zurechtlegen muss, warum man heute Abend nichts trinkt, sondern ja einfach sagen kann, ich trinke keinen Alkohol und die andere Person nicht sagt oder fragt ja, warum.
Darauf würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Es war wunderbar, mit dir ins neue Jahr zu starten. Danke, dass du unsere immer noch ziemlich promillelastige Trinkkultur erweiterst mit dem, was du machst und uns zeigst, was noch so alles geht. Das war ein tolles Gespräch. Wir haben zusammen ein bisschen probiert von deiner letzten Flasche von Wilbrick, nämlich den Eng 01, die erste Edition. Ein Sparkling Fermented Infusion mit wilden norwegischen Kräutern. Also Zitronenmelisse ist drin, dann Mädesüß,
Weidenröschen,
Tagetes auch
und Waldmeister, also ja. Tagetes und Waldmeister.
Und es war ein wirklich tolles Trinkerlebnis. Danke dafür. Und wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Viel Spaß bis zur nächsten Folge.